Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Mein Name ist Ilonka und heute ist der 8. Juni, frohen Leichnam. Schön, dass ihr heute reinhört und mit uns gemeinsam weiterlest in unserer täglichen Bibellese. Wir lesen wie immer aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Wir lesen aus dem ersten Buch Könige von Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 19. Salomo heiratet eine ägyptische Königstochter. Salomo nahm verwandtschaftliche Beziehungen zum Pharao, dem König von Ägypten, auf. Er heiratete die Tochter des Pharaos. Er ließ sie in einem Haus in der Davidsstadt wohnen, bis sein Palast sowie der Tempel und die Stadtmauer vollendet waren. Salomo darf sich etwas wünschen. Weil damals noch kein Tempel für den Herrn gebaut war, brachte das Volk dem Herrn seine Opfer an den Opferstätten rings im Land. Salomo liebte den Herrn und befolgte seine Gebote, wie es sein Vater David getan hatte. Aber auch er opferte an diesen Opferstätten. Einmal ging der König nach Gibeon, um ein Opferfest zu feiern. Dort war die bedeutendste Opferstätte im ganzen Land. Salomo opferte auf dem Altar 1000 Tiere als Brandopfer. Als er im Heiligtum übernachtete, erschien ihm der Herr im Traum und sagte zu ihm: »Wünsche dir, was du willst, ich will es dir geben.« Salomo antwortete: »Du hast in großer Treue an deinem Diener, meinem Vater David, gehandelt, so wie auch er stets treu zu dir gehalten und dir aufrichtig gedient hat. Du hast ihm deine große Treue auch darin erwiesen, dass du ihm einen Sohn gegeben hast, der einst auf seinem Thron sitzen sollte, wie das jetzt wirklich eingetreten ist. Herr, mein Gott, du hast mich, deinen Diener, anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Ich bin noch viel zu jung und unerfahren und fühle mich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und doch hast du mir das Volk anvertraut, das du dir erwählt hast, und ich trage die Verantwortung für so viele Menschen, die niemand zählen kann. Darum schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Wie kann ich sonst dieses große Volk regieren?« Dem Herrn gefiel diese Bitte. Deshalb sagte er zu Salomo: »Du hättest dir ein langes Leben oder Reichtum oder den Tod deiner Feinde wünschen können. Stattdessen hast du mich um Einsicht gebeten, damit du gerecht regieren kannst. Darum werde ich deine Bitte erfüllen und dir so viel Weisheit und Verstand schenken, dass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Aber auch das, worum du mich nicht gebeten hast, will ich dir geben. Ich werde dir Reichtum und hohes Ansehen schenken, sodass zu deinen Lebzeiten kein König sich darin mit dir messen kann. Und wenn du meine Gebote so treu befolgst wie dein Vater David, dann schenke ich dir auch ein langes Leben.« Als Salomo erwachte, merkte er, dass der Herr im Traum mit ihm gesprochen hatte. Er ging nach Jerusalem und trat vor die Bundeslade des Herrn, opferte Brandopfer und ließ Tiere für das Opfermahl schlachten. Sein gesamter Hofstaat wurde zu dem Mahl geladen. Ein Beispiel für Salomos Weisheit. Eines Tages kamen zwei Prostituierte zum König und trugen ihm einen Rechtsstreit vor. »Mein Herr und König«, sagte die eine, »diese Frau und ich wohnen zusammen im selben Haus. Sie war dabei, als ich einen Sohn gebar. Zwei Tage danach gebar sie selbst einen Sohn. Nur wir beide waren zu dieser Zeit im Haus, sonst war niemand da. Eines Nachts wälzte sie sich im Schlaf auf ihr Kind und erdrückte es, sodass es starb. Da stand sie mitten in der Nacht auf und nahm mir mein Kind weg, während ich schlief. Dafür legte sie ihr totes Kind neben mich. Als ich am Morgen erwachte und mein Kind stillen wollte, fand ich es tot. Doch als ich es genau ansah, merkte ich, dass es gar nicht das meine war. »Das ist nicht wahr«, rief die andere. »Mein Kind ist das Lebende und deins das Tote.« »Nein«, rief die erste, »das Tote ist deins, das Lebende meins.« So stritten sie sich vor dem König. Da sagte König Salomo: Die eine behauptet, mein Kind ist das Lebende, deins das Tote. Die andere, nein, das Tote ist deins, das Lebende meins. Und er befahl seinen Leuten, bringt mir ein Schwert. Sie brachten es ihm. Er befahl weiter, zerschneidet das lebende Kind in zwei Teile und gebt die eine Hälfte der einen, die andere Hälfte der anderen. Da rief die Frau, der das lebende Kind gehörte, denn die Mutterliebe regte sich mächtig in ihr, ach, mein Herr und König, gebt es der anderen, aber lasst es leben. Die andere aber sagte, weder dir noch mir soll es gehören, zerschneidet es nur. Darauf entschied der König, gebt das Kind der Ersten, tötet es nicht, sie ist die Mutter. Überall in Israel erfuhr man von diesem Urteil des Königs und alle schauten in Ehrfurcht zu ihm auf. Sie sahen, dass Gott ihm Weisheit geschenkt hatte, sodass er gerechte Entscheidungen fällen konnte. Die Minister Salomos. Salomo war nun König über ganz Israel. In die Regierungsämter setzte er folgende Männer ein: als Oberpriester Asaja, den Sohn von Zadok, als Staatsschreiber Elihoref und Ahia, die Söhne von Shisha, als Kanzler Josaphat, den Sohn von Ahilud, als Heerführer Benaja, den Sohn von Jojada, als Vorsteher der Provinzverwalter Asaja, den Sohn von Nathan, als Ratgeber des Königs den Priester Sabut, den Sohn von Nathan, als Palastverwalter Ahisha, als Beauftragten für die Fronarbeiten Adoniram, den Sohn von Abda. Die 12 Provinzen und ihre Verwalter. Salomo hatte das Gebiet Israels in 12 Provinzen eingeteilt, an deren Spitze jeweils ein Provinzverwalter stand. Sie hatten reihum je einen Monat lang die Versorgung des königlichen Hofes zu übernehmen. Hier ist die Liste der Provinzverwalter und ihrer Provinzen. Verwalter Provinz 1, der Sohn Hurs, das Bergland von Ephraim. 2, der Sohn Dekers, das Gebiet der Städte Makkas, Schalbim, Bet-Shemesh, Ayalon und Bet-Hanan. 3, der Sohn Hesetz, das Gebiet der Stadt Arobot, dazu das Gebiet von Socho und das ganze Land Hefer. 4, der Sohn Abinadabs, er war mit Salomos Tochter Tafat verheiratet, das bergige Hinterland der Küstenstadt Doa. Baana, der Sohn Ahiluds, die ganze Jezreel-Ebene mit den Städten Taanach und Megiddo bis über Jokneam im Westen hinaus, dazu das ganze Gebiet der Stadt Bet-Shean in der Jordansenke bis in die Gegend der Stadt Jezreel im Westen und im Süden in Richtung Zaretan bis zur Stadt Abel-Mehola. 6. Der Sohn Gebers, der nördliche Teil von Gilead mit der Stadt Ramot und das Siedlungsgebiet des Manasse-Sohnes Jair sowie das Gebiet von Argob in Baschan mit 60 befestigten Städten. 7. Ahinadab, der Sohn von Iddo, der südliche Teil von Gilead mit der Stadt Mahanaim. 8. Ahimaas, der mit Salomos Tochter Basemat verheiratet war, das Stammesgebiet Naphtali. Baana, der Sohn von Huschai, das Stammesgebiet Ascher und das Gebiet von Alot. Josaphat, der Sohn von Paruach, das Stammesgebiet Issachar. Shimi, der Sohn von Ela, das Stammesgebiet Benjamin. Geber, der Sohn von Uri, das Stammesgebiet Gad, im ehemaligen Gebiet des Amoriterkönigs Sihon und des Königs Og von Baschan. Über das Gebiet von Juda war nur ein einziger Verwalter eingesetzt. Apostelgeschichte lesen wir von Kapitel 4, Vers 32 bis Kapitel 5, Vers 42. Brüderliches Teilen in der Gemeinde. All die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches Eigentum. Alles, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Kraft und bestätigt durch Wundertaten bezeugten die Apostel Jesus als den auferstandenen Herrn. Und für alle sichtbar lag großer Segen auf der ganzen Gemeinde. Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste. Denn die in der Gemeinde, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften sie, wenn es an etwas fehlte, brachten den Erlös herbei und legten ihn vor den Füßen der Apostel nieder. Das wurde dann unter die Bedürftigen verteilt. So machte es auch Josef, ein Levit aus Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Das heißt, der Mann, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Hananias und Saphira belügen den Heiligen Geist. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Saphira verkauften ein Stück Land. Hananias behielt mit Wissen seiner Frau einen Teil des Geldes zurück, das Übrige brachte er und legte es den Aposteln zu Füßen. Doch Petrus sagte zu ihm: Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Warum belügst du den Heiligen Geist und behältst einen Teil vom Erlös deines Feldes für dich? Du hättest ja das Land behalten können und nachdem du es verkauft hattest, auch das Geld. Warum hast du dich auf dieses falsche Spiel eingelassen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, brach er zusammen und starb. Ein gewaltiger Schrecken packte alle, die davon erfuhren. Ein paar junge Leute standen auf, wickelten den Toten in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie: Sag mir, habt ihr das Feld zu diesem Preis verkauft? Ja, antwortete sie, zu diesem Preis. Da sagte Petrus: Warum habt ihr euch verabredet, den Geist des Herrn herauszufordern? Ich sage dir, vor der Tür stehen schon die Leute, die deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick fiel sie vor seinen Füßen zu Boden und starb. Die jungen Leute kamen herein, sahen sie tot daliegen, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Ein gewaltiger Schrecken packte die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Das Ansehen der Gemeinde wächst. Durch die Apostel geschahen viele staunenerregende Wunder unter dem Volk. Die ganze Gemeinde war Tag für Tag einmütig in der Salomo-Halle beisammen. Das Volk sprach voller Lob von ihnen, doch eine heilige Scheu hielt die Außenstehenden davon ab, sich zu ihnen zu gesellen. Umso mehr führte der Herr selbst ihnen Menschen zu, die zum Glauben gekommen waren, eine große Zahl von Männern und Frauen. Die Leute trugen die Kranken auf die Straße und legten sie dort auf Betten und Matten. Wenn Petrus vorbeiging, sollte wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fallen. Auch aus der Umgebung von Jerusalem brachten die Leute Kranke und solche, die von bösen Geistern besessen waren, und alle wurden gesund. Die Apostel werden verhaftet und vor den Rat gestellt. Der oberste Priester und sein ganzer Anhang, die Partei der Sadduzäer, wurden neidisch und beschlossen einzugreifen. Sie ließen die Apostel verhaften und ins öffentliche Gefängnis werfen. Doch in der Nacht öffnete der Engel des Herrn die Gefängnistore, führte die Apostel heraus und sagte zu ihnen: Geht in den Tempel und verkündet dem Volk die Botschaft von dem Leben, das Jesus gebracht hat. Die Apostel gehorchten, gingen früh am Morgen in den Tempel, stellten sich hin und lehrten das Volk. Der oberste Priester und sein Anhang hatten inzwischen den jüdischen Rat samt allen Ältesten des Volkes Israel zu einer Sitzung zusammengerufen. Sie schickten in das Gefängnis, um die Apostel vorführen zu lassen. Aber die Diener, die sie hinschickten, konnten die Apostel dort nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten: Wir fanden das Gefängnis ordnungsgemäß verschlossen und vor allen Türen standen die Wachen. Aber als wir aufschlossen, war niemand darin. Der Befehlshaber der Tempelwache und die führenden Priester waren ratlos und konnten sich das nicht erklären. Da kam einer und berichtete: Die Männer, die ihr ins Gefängnis gesperrt habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Der Befehlshaber ging mit der Tempelwache hin, um sie zu holen. Sie vermieden es aber, Gewalt anzuwenden, denn sie hatten Angst, das Volk würde sie steinigen. Sie brachten die Apostel vor den jüdischen Rat und der oberste Priester verhörte sie. Er sagte: Wir haben euch deutlich genug befohlen, nicht mehr unter Berufung auf diesen Namen vor dem Volk als Lehrer aufzutreten. Und was habt ihr getan? Ganz Jerusalem ist voll von dem, was ihr lehrt. Ihr macht uns für den Tod dieses Menschen verantwortlich und wollt die Strafe Gottes über uns bringen. Aber Petrus und die anderen Apostel antworteten: Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus vom Tod auferweckt. Eben den, den ihr ans Kreuz gebracht und damit zu einem von Gott Verfluchten erklärt habt. Und er hat ihn als Bringer des Lebens und Retter der Menschen auf den Ehrenplatz an seiner rechten Seite erhoben. Damit gibt er dem Volk Israel die Gelegenheit, umzukehren, damit ihm seine Schuld vergeben wird. Das alles haben wir zu bezeugen, und durch uns bezeugt es der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Der Pharisäer Gamaliel rät zum Zuwarten. Als die Ratsmitglieder das hörten, wurden sie zornig und wollten die Apostel töten. Da meldete sich im Rat ein Pharisäer namens Gamaliel zu Wort, ein Gesetzeslehrer, der beim ganzen Volk in hohem Ansehen stand. Er verlangte, dass die Angeklagten vorübergehend aus dem Saal gebracht werden und sagte dann zu dem versammelten Rat: Ihr Männer aus Israel, seid vorsichtig und überlegt euch gut, wie ihr mit diesen Leuten verfahren wollt. Vor einiger Zeit trat Theudas auf und behauptete, eine besondere Sendung zu haben. Etwa 400 Männer schlossen sich ihm an, aber dann fand er den Tod, seine Anhänger liefen auseinander und alles war zu Ende. Danach kam zur Zeit der Volkszählung der Galiläer Judas und rief zum Aufstand auf. Er brachte eine stattliche Schar von Anhängern zusammen, aber auch er kam um und alle, die ihm gefolgt waren, wurden auseinandergetrieben. Darum rate ich euch, geht nicht gegen diese Leute vor, lasst sie laufen. Wenn das, was sie wollen und was sie da angefangen haben, nur von Menschen kommt, löst sich alles von selbst wieder auf. Kommt es aber von Gott, dann könnt ihr nichts gegen sie machen. Wollt ihr am Ende als Leute dastehen, die gegen Gott kämpfen? Die Ratsmitglieder gaben Gamaliel recht. Sie riefen die Apostel wieder herein, ließen sie auspeitschen und verboten ihnen, weiterhin von Jesus zu sprechen und unter Berufung auf seinen Namen öffentlich aufzutreten. Dann ließen sie sie frei. Die Apostel gingen aus dem Rat weg und waren voller Freude, weil Gott sie für wert gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Unbeirrt lehrten sie Tag für Tag im Tempel und in den Häusern und verkündeten die gute Nachricht von Jesus, dem versprochenen Retter. Psalm 126. Bitte um erneute Hilfe. Ein Lied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Als der Herr uns heimbrachte, zurück zum Berg Zion, da kamen wir uns vor wie im Traum. Wie konnten wir lachen und vor Freude jubeln? Bei den anderen Völkern sagte man damals, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, der Herr hatte Großes für uns getan und wir waren glücklich. Herr, wende auch jetzt unsere Not, bring Glück und Frieden zurück, so wie du das Wasser wieder zurückbringst und die ausgetrockneten Bäche plötzlich füllst. Wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten. Weinend gehen sie hin und streuen die Saat aus. Jubelnd kommen sie heim und tragen ihre Gaben. Aus Sprüche 16 lesen wir die Verse 26 und 27. Der Hunger eines Arbeiters arbeitet für ihn, sein leerer Magen spornt ihn an. Ein nichtsnutziger Mensch gräbt Unheil aus, seine Worte sind zerstörerisch wie ein Feuer. Das war der heutige Bibeltext. Die Losung steht heute in Ruth 2, Vers 12, da sagt Boas zu Ruth: Du bist gekommen zu dem Herrn, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Und aus Epheser 2, Vers 17: Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Feiertag, einen schönen Donnerstag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir lesen natürlich weiter. Bis dann. Tschüss.